So, wir begrüßen euch zu früher Stunde zu unserer kleinen Einführung zum Thema, wie verschlüssele ich meine Daten auf meiner Festplatte. Das soll also ganz explizit nicht als Detaildiskussion gedacht werden, das heißt, welcher Krypto-Algorithmus ist jetzt besser, wo brauchen wir wie viele Jahre oder wie viele Millionen Jahre, um was zu knacken und so weiter, oder ist jetzt der International Patch besser als ein anderer, sondern es soll einfach eine kurze Vorstellung sein über die verschiedenen, für die verschiedenen Betriebssysteme, wie Anwender, wie auch immer, ihre Daten einigermaßen vor den Blicken anderer schützen können. Wir haben dazu drüben Frank Rieger, Volker Birk, Andreas Boog und ich, Frank Rosengart, und wollen so reihum mal ein bisschen was erzählen zu den verschiedenen Betriebssystemen, wie das geht, aber auch was so die Rahmenbedingungen dafür sind und welche Probleme es in der Praxis dabei gibt und welche Systeme bisher 2 Jahre erfolgreich standgehalten haben, zum Beispiel. Warum muss ich eigentlich meine Daten verschlüsseln? So, das ist, es gibt Leute, die tragen irgendwie, zum Beispiel irgendwie Ärzte oder, also ich weiß nicht, eine Bekannte von mir, die ist Hebamme und hat damit eben auch ganz viele personenbezogene Daten auf ihrem Laptop und hatte mich dann auch mal gefragt, ob das denn so eine gute Idee ist, irgendwie den dann mit dem Internet zu verbinden. So. Und nimmt den aber auch mit rum und wir hatten irgendwie im Jahr, glaube ich, 2000 war das, das war so das Jahr der abhanden gekommenen Laptops. Da sind allein bei den Geheimdiensten, wohlgemerkt, bei den Geheimdiensten etliche Laptops irgendwie weggekommen und das zum Teil mit hochsensiblen Daten und da war natürlich auch nichts drauf verschlüsselt. Das heißt, die Finder haben irgendwie nicht nur ein schickes, tolles IBM-Notebook für 8000 Mark irgendwie in den Händen gehabt, sondern möglicherweise irgendwie ganz abenteuerliche Sachen drauf gehabt auf den Notebooks, irgendwie, wo wir hier nicht mal drüber nachdenken möchten, was das war. Nicht zuletzt das Problem, dass die Polizei auch mal ankommen kann oder irgendwelche anderen Bedarfsträger und der Meinung ist, sie müssen jetzt mal eben euren Computer mitnehmen oder sogar auch bei Providern einfach einen ganzen Server beschlagnahmen, wo dann irgendwie Mails und weiß nicht was alles drauf ist. Das ist natürlich auch auf jeden Fall ein guter Grund, da die Daten drauf einfach zu verschlüsseln, sodass die Leute, die das dann wegtragen, dann mit den Daten da drauf dann nicht mehr so viel Spaß haben. Grundsätzlich gehören natürlich personenbezogene Daten oder auch firmeninterne überhaupt nicht in fremde Hände. Und das ist irgendwie bei personenbezogenen Daten natürlich noch viel, viel schlimmer. Bei firmeninterne sind es dann meist irgendwelche materiellen Werte bei personenbezogenen Daten, wenn so wie Krankheitsgeschichten sind oder möglicherweise sogar von irgendwie Anwälten, Klientendaten oder sowas, das ist dann so gar keine schöne Sache und die haben auch wirklich auch in Händen der Polizei natürlich überhaupt nichts zu suchen. Um Software-Sachen irgendwie vorstellen zu können, machen wir gleich noch ein bisschen was. Ich weiß nicht, Frank, willst du ein bisschen was zu der rechtlichen Situation sagen? Ja. Das heißt also, was passiert eigentlich, wenn die Polizei jetzt tatsächlich mein Notebook oder meinen Rechner beschlagnahmt und guckt sich den an, irgendwie nach einer Woche melden die sich dann und sagen, ja, irgendwie Herr so und so, wir haben da irgendwie Daten drauf gefunden und die sind aber verschlüsselt. So, und wir hätten jetzt gern das Passwort dafür, weil sie sind irgendwie vielleicht nicht mal als Beschuldigter, sondern nur als Zeuge. Und dazu müssen sie eigentlich dazu aussagen und wir brauchen jetzt auf jeden Fall die Daten. Geht das so einfach?
Also die, worüber man sich mal ein bisschen im Klaren sein muss, ein Notebook, der wegkommt oder beschlagnahmt wird, ist in der Regel irgendwie so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Weil da sind halt nicht nur eine Sache drauf, was ist sich, wenn irgendwie ein Telefon weg ist oder so, dann ist es irgendwie okay, sind die Adressen weg, aber auf dem Notebook ist in der Regel deutlich viel mehr. Das heißt also, da finden sich dann irgendwie noch wesentlich mehr interessante Daten über eine Person als irgendwie zum Beispiel auf dem Telefon oder nur auf dem Organizer und so weiter und so fort. Da ist in der Regel noch der ganze E-Mail-Folder drauf. Und da finden sich möglicherweise noch irgendwelche Logfiles, die da eigentlich irgendwie vielleicht lieber nicht irgendjemand in die Hände fallen sollten und so weiter und so fort. Das heißt also in der Regel kann man damit rechnen, dass irgendwie der Datenverlust irgendwie beim Notebook irgendwie tatsächlich der am größten ist. Und da es halt so ist, dass wenn die Daten einmal in den Händen der Ermittlungsbehörden zum Beispiel sind, dann sind die halt auch gerne opportunistisch, wenn sie die Zeit und die Ruhe dazu haben und nehmen halt mit, was an Daten sonst noch ist, also Raubkopien und so weiter und so fort. Die ganze Angelegenheit hoch und runter. In der Regel ist es so, dass sie irgendwie nicht die Zeit oder nicht die Lust haben, sich da irgendwie durch alles durchzuwühlen, aber so ein paar Sachen wie zum Beispiel gucken, ob da irgendwie raubkopierte Software drauf ist, ob da möglicherweise interessante Buchhaltungsdaten drauf sind, die die Steuerfahndung interessieren könnten und so weiter und so fort. Die Zeit nehmen sie sich dann doch meistens so schon. Das heißt, es gibt also gute Gründe tatsächlich, den, wenn man seine Daten auf dem Notebook hat, die zu verschlüsseln. Wenn man dann in so einer Situation ist und sie dann sagen, Jungs, irgendwie rückt doch bitte mal irgendwie eure Passworte rüber, ist es so, dass man sich in der Regel darauf berufen sollte, dass man, also erst natürlich, nachdem man mit seinem Anwalt konsultiert hat, dass man vom Aussageverweigerungsrecht als Gebrauch macht mit der Begründung, man könnte sich selbst beschuldigen. Dazu ist niemand verpflichtet, also niemand ist verpflichtet, irgendjemand zu helfen, Beweise gegen sich selbst zu erbringen. Das heißt also, wenn man tatsächlich glaubwürdig behaupten kann, dass sich auf dieser Platte oder auf dieser Partition Daten befinden, die einen selbst irgendwie inkriminieren würden, hat man zumindest schon mal eine Menge Zeit gewonnen. So, es gibt dann halt jede Menge blöde Spielchen, die spielen können, so angefangen irgendwie von Angebot von Deals, ist der übliche Weg, bis hin zu Beugehaft, wenn sie halt irgendwie tatsächlich glaubhaft belegen können, dass sie da Daten drauf haben, die zum Beispiel gegen irgendjemand anders verwendet werden könnten und sie nur da weiterkommen, indem sie diese Daten bekommen, dann kann es halt auch schon mal passieren, dass Beugehaft angeordnet wird und so weiter und so fort. Also man sollte sich schon überlegen, was man da so drauf tut. Grundsätzlich ist dazu zu sagen, was die Sicherheit von Krypto-File-Systemen betrifft, das ist ein sehr komplexes Feld. So, also die Kryptografen würden in der Regel sagen, naja, Software-Based Encryption irgendwie kann man in der Regel irgendwie immer Methoden und Wege finden, die auszuhebeln. In der Realität ist es so, dass in den Fällen, die zumindest mir bekannt sind, es bei den deutschen Ermittlungsbehörden nicht bisher keinen Fall gab, wo die eine als einigermaßen gut bekannte Graph Encryption gebrochen haben. Also auch irgendwie so kommerzielle Systeme wie BestCrypt zum Beispiel haben irgendwie schon längere Zeit gehalten. So kann man aus der Erfahrung sagen. Andere hardwarebasierte Systeme, da ist sogar so, dass irgendwie selbst Systeme, also selbst Platten, die in Ermittlungsverfahren sind, die halt nur desencrypted sind, auch gehalten haben. Das heißt also, die haben momentan noch nicht, momentan muss man dazu sagen, noch nicht die Fähigkeit, im größeren Maßstab irgendwie solche Dinge zu brechen, beziehungsweise selbst wenn sie die Fähigkeit haben, ist es ihnen wichtiger, diese Fähigkeit geheim zu halten, als die Beweise daraus in Ermittlungsverfahren zu verwerten. So, meine Faustregel für solche Sachen ist irgendwie, tu nie irgendwas in irgendein Verschlüsselungssystem, was nicht innerhalb von 5 Jahren verjährt ist. So, das ist so die grobe Faustregel. Wir wissen nicht, was in 5 Jahren ist. Wir wissen nicht, welche Fortschritte irgendwie Quantenkryptographie macht. Wir haben da tatsächlich irgendwie keine Möglichkeit, in die Zukunft zu gucken. Man weiß nie, welche Probleme es zum Beispiel in der Implementierung von einem bestimmten Verschlüsselungsverfahren beziehungsweise vom verschlüsselten Filesystem gibt. Und insofern sollte man da schon ein bisschen Vorsicht walten lassen. Also ich denke mal, 5 Jahre ist so einigermaßen gute Faustregel. Wollen wir weitergehen zu den einzelnen Systemen?
Ja. Vielleicht so, obwohl wollen wir diese Problemfälle können wir vielleicht eher zum Schluss machen, ne? Das ist so die Spezialfälle. Ja, wir haben für die verschiedenen Betriebssysteme so ein paar Softwarelösungen, die wir vorstellen wollen. Das ist zum einen für die Mac- und Windows-Welt PGP Disk, was aber nicht mehr frei ist, glaube ich, oder wie sieht es aus?
Doch, kann man noch bei PGP.com downloaden.
Kostenlos
die
noch?
Alte Version,
ja.
Ja,
das ist nur die alte Version.
Hm, richtig. Genau. Dann haben wir für Linux, würde ich das Loopback, das AES oder Loop AES-Modul vorstellen. Das ist eine relativ einfach zu benutzende und aus Erfahrung zuverlässige Variante, um Dateien zu verschlüsseln bzw. verschlüsselte Partitionen anzulegen. Dann wird jemand was zum CFS, zum Cryptfile-System sagen, was bei den Unixen und bei BSD verwendet wird. Nur kurz, oder? Ja, kann da jemand was?
Kann man sagen.
Okay. Zu der Windows-Encryption von NT-File-Systemen wollen wir uns nicht weiter auslassen, weil es da irgendwie auch keine interner im Prinzip gibt, naturgemäß, wie das genau funktioniert, ob es da möglicherweise Probleme gibt. Aus Erfahrung kann ich wohl sagen, dass die Polizei in Deutschland da bisher noch nicht rangekommen ist an irgendwelche Daten oder will es eben nicht zugeben. Dann haben wir als Software noch BestCrypt, wobei ich nicht weiß, ob die noch aktuell ist. Oder
die ist ganz aktuell.
Die ist aktuell, wunderbar. Ja, ich fange einfach mal an, das Loopback-Device unter Linux. Ist also eine Datei eigentlich, oder das ist ein Festplatten oder ein Image, eine Datei, die wie eine Festplattenpartition behandelt wird. Muss also auch vor der Benutzung formatiert werden und kann dann aber ein beliebiges Dateisystem tragen, was der Kernel auch kennt. Das heißt also ein normales Linux-Filesystem X2 oder auch FAT, VFAT, ISO, also CD-Filesystem, wie auch immer. Und es wird dann einfach gemountet mit der Option, dass das ein Loopback-Device ist. Das heißt also, ich nehme irgendwie meine Image-Datei und mounte die mir irgendwo hin, behandle das also wie irgendwie eine Festplattenpartition oder so. Das Modul LoopIS ist also eine spezielle Variante davon und ist auf SourceForge gehostet und bietet den Vorteil, dass es kein direkter Kernel-Patch ist. Das heißt also, ich muss keine International Patches irgendwie anwenden, bin damit also auch nicht auf verschiedene oder auf spezielle Kernel-Versionen gebunden, wie das bisher immer der Fall war. Es ist aber eine kleine Modifikation im Kernel notwendig, weil das normale Loopback-Modul entfernt werden muss. Das ist so ein bisschen der Nachteil dabei. Das heißt also, ich muss schon auch den Kernel gegebenenfalls neu übersetzen, wenn ich jetzt einen Standard-Kernel von irgendeiner Distribution nehme, weil da das Loop-Modul üblicherweise drin ist. Es verwendet AES, den Advanced Encryption Standard, mit 128 bis 256 Bit. Und es ist dazu noch der Source Code von Jutil Linux notwendig, weil das Setup-Programm, um das Modul, das Loopback-Modul oder das Loopback-Image damit eingerichtet wird für die Verschlüsselung. Wenn ich also jetzt den Kernel übersetze, muss ich den natürlich mit Modulen dann, also Config Modules gleich Yes, übersetzen und das normale Kernel Loopback Modul entsprechend ausschalten, deaktivieren. So würde das dann aussehen. Das steht aber alles auch in dem README-File, das habe ich mir jetzt auch irgendwie gespart, nochmal komplett hier ins Deutsche zu übersetzen und vorzutragen. Da ist das alles Schritt für Schritt erklärt. Da sind also vor allem auch Testroutinen erklärt, wie ich feststellen kann oder sicherstellen kann, dass das, was ich da mache und verschlüssele, dann hinterher auch wieder entschlüsselt werden kann. Nicht durch irgendein Softwareproblem oder sowas, dann die Daten dann weg sind plötzlich mal. Das wäre auch blöd. Das heißt, ich lege also meine Partition an, mein Image. Entsprechend bei Count gebe ich die Größe der Partition an, wie groß die werden soll, in Kilobyte sind es, Megabyte. Dann besagt das LO-Setup, also Loopback-Setup-Programm, wo ich dann angebe, -E für Encryption, welchen Verschlüsselungsstandard ich nehmen möchte. Und da ist jetzt erstmal nur AES vorgesehen. Dann lege ich ein Filesystem an, in dem Fall Extended 2, nehme das Modul weg und lege mir einen Mount-Punkt da an mit mkdir. Trage ich das Ganze dann in die FS-Tab ein, damit ich es bequem einfach mounten kann. Das wäre dann unten der Eintrag für die FS-Tab. So würde der dann aussehen in etwa. Ja, und dann kann ich das Ganze mounten. Sage einfach mount/script oder wo auch immer mein verschlüsselter Dateibereich, Festplattenbereich sein soll und werde dann nach dem Passwort gefragt für die für meinen verschlüsselten Bereich. Ja, das wäre es für Linux. Ist jetzt mit Absicht sehr kurz gehalten, weil es einfach ein sehr ausführliches README gibt und soll einfach auch nur euch irgendwie eine Anregung geben, gucken, ob ihr da von der Technik her fit genug seid, euch das zutraut oder ob es zu kompliziert ist. Es ist meines Wissens eine der noch einfachsten Möglichkeiten für Linux, wirklich mit verschlüsselten Daten zu arbeiten, wenn es jetzt nicht irgendwelche irgendwelche im User Space laufenden, das heißt also für einzelne Dateien BGP oder sowas sein soll.
Okay, wir stecken mal um. Vielleicht besser.
Ja, vielleicht währenddessen noch ein paar Anmerkungen zu LoopIS. Man muss nicht unbedingt das Loop-File-System auf ein Image, also ein File im Dateisystem anlegen, sondern man kann auch direkt auf einer Partition arbeiten, die dann entschlüsselt, wie dann als Partition bereitgestellt wird. und es ist möglich, mit dem Loop-IIS-Patch auch das Root-File-System und das Swap zu verschlüsseln, sodass also alle Komponenten des Computers verschlüsselt werden können. Ja, da ist im Prinzip eine Init-RD, in der alles Notwendige geladen wird. Die ist dann natürlich nicht verschlüsselt, aber sozusagen ab dem Moment, wo Init, also Init kommt schon von einer verschlüsselten Partition.
Okay, dann mache ich mal weiter. Wie man hier sieht, beschäftige ich mich hier mit einem kommerziellen Clickbund-Betriebssystem und habe hier mal zusammengetragen, was ich so alles an fertigen Softwarepaketen gefunden habe für dieses System. Oder diese Systeme ist ja eine Familie von Systemen. Was hier leider in letzter Zeit häufig auffällt, ist, dass die freie Software etwas dünn vertreten ist. Da habe ich eigentlich nur so die Dinosaurier gefunden. Ich weiß nicht, wer die noch kennt. Das sind zwei Produkte, die gab es für MS-DOS. Und man könnte die vielleicht so in der DOS-Box noch zum Laufen kriegen, aber ich weiß nicht, ob das so toll ist. Deshalb lassen wir das. Es gibt einen Aufruf von den Secure Drive-Leuten, dass das irgendjemand mal nach NT portiert oder nach Windows 2000 oder nach XP, aber irgendwie hat es wohl keiner getan. Also habe ich mich ein bisschen in der kommerziellen Welt umgetan und habe dort eine Menge Produkte gefunden, also PGP-Disk, da ist nur die alte Version frei, wie wir schon gehört haben, und die aktuelle ist halt nicht mehr frei, und seit die PGP-Leute so merkwürdige Dinge machen, finde ich, ist kommerzielles PGP sowieso etwas merkwürdig. Dann hat man halt eine Menge kommerziellen Systeme. Ich habe mal die kommerziellen Systeme weggelassen, die ihren Algorithmus nicht dokumentieren oder die überhaupt nicht dokumentieren, was sie machen, weil ich finde, das ist dann überhaupt nicht mehr brauchbar, und habe mir mal die kommerziellen Systeme, das sind diese hier, die ich im Speziellen gefunden habe, gesucht und ausprobiert, die wenigstens ihren Algorithmus dokumentieren oder behaupten, dass sie diesen Algorithmus einsetzen. Ich habe es nicht reingeniert, bis ich dann eben doch wieder zu BestCrypt gestoßen bin, muss ich sagen. Ich möchte jetzt für die Firma keine Werbung machen, aber es ist ein System, bei dem die Module, für die die Krypto-Algorithmen enthalten, im Quellcode vorliegen, auch in der Windows-Version. Das hat mir relativ gut gefallen, und es gibt, wie gesagt, Module. Das bedeutet, ich kann mir meinen Krypto-Algorithmus selber raussuchen, den ich verwenden möchte. Ich habe in meinem Beispiel, was ich hier vorbereitet habe, hier mal Rindal verwendet, also den AES. Und es gibt eine kostenlose Version für Linux. Was ich auch ganz nett fand, ist, dass man, wenn man sich, also das Ganze basiert nicht auf der Verkryptung einer ganzen Partition, sondern es basiert darauf, dass man ein File erstellt und dieses File dann mountet, ähnlich wie unter Linux, so ein Loopback im File. Und das Nette ist, wenn das File dort liegt, wo es sowohl Windows als auch Linux sehen können, dann kann man das File von beiden Seiten her mounten. Okay, also deshalb möchte ich dieses Ding hier vorstellen, ist allerdings sonst eine Shareware unter Windows.
Dazu vielleicht noch, dass bei Windows 2000 und XP eine Festplattenverschlüsselung grundsätzlich oder Dateisystemverschlüsselung grundsätzlich enthalten ist, die basiert auf Zertifikaten mit dem Effekt, dass ich grundsätzlich ein Backdoor drin habe. Ich habe also einen Datei-Operator, der da also normalerweise der Administrator ist, der ohne mein Wissen und so weiter diese Dateien trotzdem entschlüsseln kann. Das ist zwar für vergessliche Leute ganz gut, aber für, sag ich mal, Sicherheit ist das schlecht, und die Vertrauenswürdigkeit von der Firma Microsoft im Sicherheitsbereich muss jetzt jeder selber beurteilen.
Ich wollte da eigentlich noch drauf eingehen, allerdings war das nicht mein Totschlagargument, sondern ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, aber es ist tatsächlich so, wenn man gewisse Patche noch nicht aufgespielt hat, inzwischen haben sie es wohl ein bisschen wenigstens geändert, dann, wenn ich die in Windows eingebaute Verschlüsselung für Dateien und Ordner verwende, dann werden, während ich mit den Ordnern arbeite, diese Dateien und Ordner unverschlüsselt im Temp-File-Verzeichnis angelegt, und die werden dann gelöscht, ohne sie zu wipen. Das bedeutet, mit einem herkömmlichen Windows-Undelete-Tool kann ich dann diese Dateien und Ordnern im unverschlüsselten Zustand bei Zugriff auf die Festplatte wiederherstellen. Und das war für mich eigentlich so das Totschlagargument, denn ab diesem Zeitpunkt mache ich mir über eine solche Kryptografietechnik keine Gedanken mehr. Also deshalb wollte ich da nicht näher drauf eingehen, ob da noch eine Administrator-Backdoor zusätzlich drin ist. Das ist dann nett, aber nicht unbedingt notwendig, wenn das Zeug schon unverschlüsselt auf der Platte dann noch in Kopie rumliegt, dann finde ich das nicht mehr unbedingt. Aber es ist trotzdem toll für die Leute, die das nicht wissen, dass die wenigstens über den Administrator dann dran können. Nö, also wie gesagt, deshalb wollte ich jetzt nicht so nahe drauf eingehen über die in Windows implementierte Kryptografie, die hat nämlich noch mehr so Ecken und Zicken, abgesehen davon, dass sie die Standard-Kryptobibliothek von Microsoft benutzt, die ja eben diese, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, diese schöne NSA-Backdoor sicher hat, als mal Debug-Symbols in einer bestimmten Version, in einem bestimmten Service-Pack übrig geblieben sind, dann gab es da lustigerweise in den Debug-Symbols das Symbol NSA-Key. Und man fragt sich natürlich, was damit gemeint ist, weshalb die Entwickler sowas so nennen. Aber wie gesagt, also ich möchte hier nur auf ernstzunehmende Dinge eingehen. Und auch für Windows, auch für unser schönes kommerzielles Clickbund-System gibt es angenehmerweise ernstzunehmende Software. Wie gesagt, ein Haufen kommerzielle Software und es gibt eben leider keine freie Software, die wirklich noch so ein bisschen Taug hat, muss ich sagen. Zumindest habe ich keine gefunden, außer ich werde jetzt Gott sei Dank korrigiert, bitte. Bitte? Ja, das ist der Vorläufer von DriveCrypt, das steht hier dran. Ja, das ist das, was ich meinte. Also DriveCrypt ist der Nachfolger von ScramDisk, soweit ich das auf denen ihre Homepage gelesen habe. Und das Zeug ist halt auch Lönnware. Es ging um freie Software. Und da habe ich halt gerade keine gefunden. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier BestCrypt vorstellen, weil dort wenigstens die Krypto-Algorithmen im Quellcode vorliegen und die Linux-Version vollständig im Quellcode vorliegt. Und so wie ich das Zeug, ich habe es ein bisschen näher angeguckt, werde nachher kurz darauf eingehen, so wie ich das Zeug angucke, ist... denke ich mal, dass nur das Windows-Clickbund-Zeug halt nicht im Quellcode vorliegt. Und das dann so schlimm ist, muss halt jeder für sich selber entscheiden.
Und BestCrypt kann auf jeden Fall von der Berliner Polizei seit 2 Jahren nicht geknackt werden.
Ich kenne jetzt die Berliner Polizei natürlich nicht. Okay.
Frage, ist auch der Zufallszahlengenerator im Quellcode dabei?
Ja, auch die Zufallszahlengeneratoren, also auch die Keygens, liegen im Quellcode vor und das Ganze ist ein dokumentiertes Modulsystem. Ich kann sowohl Keygens als auch die Kryptoalgorithmen selber implementieren.
Sehr gut.
Also so übel ist es nicht, obwohl es ein bisschen kommerziell angehaucht ist. Okay. Wie funktioniert das Zeug? Nun, man kann es kaum glauben, es gibt ein Windows-Click- und Bund-Setup-Programm und wenn man da Setup und OK drückt, dann ist das Zeug installiert. Das würde ich jetzt nicht vorführen, außer ihr habt sowas noch nie gesehen. Okay, dann lasse ich es mal. Ja, wenn man das Zeug dann installiert hat, dann muss man natürlich den Rechner neu starten, ist klar. Das kennen wir, das liegt wohl am System, schätze ich. Und dann hat man so eine lustige Oberfläche, dann kann man sich einen sogenannten Container erstellen, irgendwo im Filesystem, das muss ich jetzt noch finden, Moment, hier. Da kann man mit so einem schönen Programmchen einen solchen Container erstellen. Meine ist jetzt hier mal 512 MB groß und in dem Ding drin macht man das, ein normales File im Übrigen, in dem Ding drin macht man dann so sein Krypto-Filesystem. Und um das Ding zu mounten, drückt man hier Enter, ist kaum zu fassen, und er fragt einen eben nach dem Passwort, so mal zur Grobbedienung von dem Zeug, und dann mountet er das Ganze als Wechseldatenträger. Ups. Blub. Und ich kann in dem Ding ganz normal arbeiten und ich konnte nicht feststellen, dass er irgendwelche unverschlüsselten temporären Dateien während dem Betrieb erstellt. Hätte mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich gesagt, weil das ist schon arg kreuzdämlich. Aber gut, man weiß ja nie. Wie erstellt man sowas? Da gibt's einen schönen Clickbund-Manager dazu und dann sagt man so Container und neuer Container, das möchte ich euch jetzt ersparen. Und wenn man neuer Container, ja gut, da sparen wir es mal nicht, dann kann man halt so den Algorithmus und den Key Generator angeben. Hier, das sind genau die, die man zuvor installiert hat. Und um so Zeug zu installieren, gibt es ein Kontrollfeld, würden die Macintosh-Leute sagen, so ein Systemsteuerungsdingens. Und da kann man selbst übersetzte oder vom Netz gesaugte Keygens und Kryptomodule hier hinzufügen. Ist also alles ziemlich einfach zu bedienen, würde ich sagen. Freundlicherweise sind auch die Shareware-Bedingungen einigermaßen nett. Nämlich, es gibt eine unbeschränkte Testversion, die läuft 2 Monate. Und wenn die 2 Monate rum sind, dann sperrt er einem nicht völlig den Zugriff zu den Daten, sondern dann ist das Zeug read-only. Das ist also sehr höflich, finde ich. Wenn schon Shareware, dann wenigstens höflich. Ja, ich habe hier mal so ein bisschen rumprobiert, weil mich auch die Performance interessiert hat, weil die Performance von dem in Windows eingebauten Kryptografie-Zeug ist eigentlich genauso madig wie die von dem in Windows eingebauten automatischen Packen. Und deshalb habe ich hier mal vorbereitet. Das Ganze hat mich sehr nervös gemacht beim ersten Mal. Also ich mache hier einfach mal große, dicke Datei. Okay, große, dicke Datei. Exponentiell. Schönes exponentielles Wachstum. Und was mich doch sehr stark nervös macht, ist, dass meine Platte hier in dem Notebook zwar nicht so toll schnell ist, aber dass das Zeug doch schon verdammt wenig CPU braucht. Also mein Testcontainer hier ist jetzt mit dem Rindal gemacht. Ihr habt es gerade vorhin gesehen. Und wenn ich hier mal reingucke, das wundert einen nicht. Das Rote ist ja die Kernelzeit. Das wundert einen nicht. Das Zeug ist komplett im Kernel-Space implementiert. Das ist also ein Kernmodul. Der Krypto-Algorithmus, deshalb wird hier so viel Kernelzeit verbraucht. Aber das war's auch, so großartig übermäßig ist es nicht. Das hat mich schon sehr stark gewundert, wie die das mit so wenig CPU machen. Also es ist echt brauchbar, man merkt es nicht mal beim Arbeiten in den meisten Fällen. Deshalb dachte ich, man probiert das einfach mal. Blub. Ich glaube, ich habe es vorhin aus Versehen wieder weggelöscht. 21. Und startet mal so ein paar parallele Prozesse, um das Zeug zu ärgern, die dasselbe tun und eben dieses Krypto-File-System schreibend benutzen. Ich weiß nicht, ob euch das Zeug was sagt. Also was ich hier mache, ist einfach Dateien basteln. Mach mir hier mal 20 Dateien, mach dasselbe, was ich vorhin gemacht habe, 20 mal gleichzeitig. Also ich habe es zu Hause schon geübt. Ups. Bin aber nicht so schnell auf der Notebook-Tastatur, also wird es mir hoffentlich verzeihen. Sorry, ich habe vorhin eine Datei zu viel weggelöscht. Scheint's. Also ich mache jetzt mal 20 so, mal durchlesen, passt das überhaupt, das Zeug? Ja, so circa. 20 mal. Na, vertippt. Da muss noch ein Start rein. So, 20 mal dasselbe gleichzeitig. Und was wieder sehr erstaunt ist, dass die Platte wesentlich langsamer ist, als die CPU überhaupt rechnen muss. Also wie gesagt, die haben wohl ein sauberes Kernel-Space-Modul, ein schönes sauberes Kernel-Modul programmiert. Und ich würde mal sagen, das wird man beim Arbeiten halt nicht merken und das finde ich sehr nett oder so gut wie nicht. In der Kiste drin hier ist eine 800er CPU, also nichts besonders Langsames, aber auch nichts besonders Schnelles. Ich breche das Zeug hier wieder ab. Mich hat es am Anfang irritiert, weil es eigentlich in etwa das ist, was sonst mein Toshi auch so immer hier braucht, um die IDE-Platte zu bedienen. Also viel mehr CPU wird gar nicht verbraucht und das hat mich sehr nervös gemacht. Deshalb habe ich da mal reingeguckt in dieses File. Ups. Aber da ist schon ziemlicher Müll drin. Also ich hatte am Anfang so den Verdacht, warum braucht das Zeug keine CPU? Das macht mich nervös. Ist aber schon ziemlicher Müll drin. Drinnal Müll halt in dem Fall. Wie geht das mit den Modulen? Wie gesagt, die Modulen, der Krypto-Algorithmus ist ein Kernel-Modul von NT. Ein Beispiel-Quellcode liegt ja in mehrfacher Form vor, weil eben die ganzen bekannten Krypto-Algorithmen schon mitgeliefert worden, wie Rindal und DES und Triple DES und was weiß ich was, noch nicht alles. Und die Key-Generators, da wurden zwei Stück mitgeliefert, der bekannte SHA und SHA1 und was war das andere? Ich habe es vergessen, nochmal. Ah, das, was hier nicht installiert ist, ist das andere. Aber beide liegen ja auch im Quellcode vor und das sind dann einfach eine DLL und man kann das mit herkömmlichen Entwicklungswerkzeugen auch selber übersetzen. Also so ganz alles in allem würde ich sagen, ist das Zeug relativ tauglich und es ist auch für jeden, der das Zeug nicht selber übersetzen will, ist es da ja alles fertig klickbar und kommt, denke ich, ist es sowohl bedienbar als auch brauchbar. Also mir hat das System ziemlich gut gefallen und ich kriege von denen leider keine Provision, das ist furchtbar. Eins noch so zum praktischen Einsatz. Wenn man es auf dem Notebook hat, und zwar ist es mir passiert, was sie vergessen haben, unsere Freunde, könnte man, also das Zeug liegt inzwischen Version 7 vor, was man für Version 8 vorschlagen könnte. Es gibt so ein praktisches Problem, und zwar darf ich auf keinen Fall vergessen, meinen Testcontainer hier oder meinen Wechseldatenträger in Anführungsstrichen hier wieder zu unmounten. Das geht so mit rechter Maustaste und Dismount. Bevor ich mein Notebook zuklappe, weil beim Ausloggen vom Notebook haben sie es zwar mit drin, dass automatisch dismounted wird, aber sie haben vergessen, dass die meisten Leute inzwischen ihr Notebook nur noch zuklappen und dann entweder ein Standby oder eine Hibernation fahren. Und also bei mir ist es eine Hibernation und ich bin Schwabe, also deshalb ist es eine Hibernation. Und da haben sie völlig vergessen, leider, dass dann natürlich ein Auto-Dismount schon eine gute Idee gewesen wäre, sonst klappt halt der nächste mein Notebook wieder auf und das Zeug ist noch gemountet und der braucht überhaupt keine Keys. Das ist ganz nett. Dann für ihn wieder, für mich dann wieder weniger, deshalb nicht vergessen, bevor man das Notebook zuklappt, halt dismounten.
Das gleiche gilt übrigens auch für Linux. Ich habe das bei mir in meiner APM-Konfiguration, das heißt, wenn ich das Notebook in Tiefschlaf versetze oder in Schlafmodus, wird meine gekryptete Partition natürlich auch geunmounted. So, das ist zwar nervig beim Einschalten, muss ich dann eben wieder mein Passwort eingeben, aber es bringt sonst einfach nichts.
Okay. Container im Netz ablegen. Bitte? Ja, kann man, also der Container ist einfach ein File und den kannst du überall dort ablegen, wo du einen File halt ablegen kannst. Also ganz lustig ist, bitte? Es gibt eine Corporate-Version, ja. Das bedeutet? Ja, ich weiß, da gibt es eine Corporate-Version, das ist mir klar. Aber ich habe den Container halt zunächst auf meinem Linux-Server liegen gehabt mit Samba und das hat einfach getan und dann weiß ich nicht so genau, wofür ich die Corporate-Version brauche. Vielleicht zum gemeinsamen Nutzen oder so.
Ja, dass der Administrator die vielleicht für alle einrichten kann mit Passwort. Ja.
Keine Ahnung. Also die Corporate-Version habe ich nicht näher angeguckt. Oder kennst du irgendwo den Unterschied? Haben wir ein Mikro? Haben wir ein Mikro da hinten irgendwo? Ah, ganz gut. Ah, damit mehrere User das gleichzeitig nutzen können, oder? Okay, wir warten aufs Mikro.
Dann brauchen wir auch kein Mikro mehr. Weitermachen muss. Frank?
Gut,
Descript hat nun einen ganz entscheidenden Vorteil, es verschlüsselt auch noch die Swap-Partition. Und hat noch einen Löschvorgang nach DoD-Standard.
Okay, gut. Okay, ich erzähle kurz irgendwie zwei, drei Sachen zum, wie es unter macOS aussieht.
Wir hatten noch eine Zwischenfrage.
Ja, bitte. Hast du vielleicht Glück?
Also soweit ich das gesehen habe, haben sie kein TTS implementiert. Das heißt, das System sollte nicht unglücklich während einem Schreibvorgang abstürzen, schätze ich.
Also es ist halt das übliche Problem, dass halt irgendwie, du hast halt das Problem mit, dass du auf den Platten ja noch irgendwie RAM-Caches hast und wenn du genau das Problem hast, dass das System dir abschmiert, wenn du noch irgendwelche Sachen hast, die gerade irgendwie committed werden auf die Platte beziehungsweise ins Krypto-Filesystem, kannst du genauso Pech haben wie mit einem normalen Filesystem auch. Also die neueren Krypto-Filesysteme sind ja so aufgebaut, dass sozusagen nur ein Layer unterhalb des normalen Filesystems einziehen. Das heißt also, dass die Hoffnung ist, dass dir da nicht viel passiert und dass irgendwie die Sachen, die halt die deine Daten betreffen, vom Filesystem abgefangen werden. Aber also letztendlich ist es auch so, dass Betriebssysteme mittlerweile echt seltener abstürzen. So overall. Und mir ist bisher noch nicht passiert, irgendwie egal unter Windows als auch unter Mac irgendwie, dass ich Probleme mit der Datenintegrität eines Krypto-Filesystems hatte, wenn mir die Kiste abgeschmiert ist. Also mehr kann ich dazu nicht sagen.
Also für Linux gilt genau das gleiche für das Loop AES. Da hängt es dann davon ab, was ich für ein Filesystem drin habe. Wenn ich da ein Extended 2 habe, muss ich jetzt natürlich genauso checken, irgendwie vorher. Ich kann mir auch da irgendwie einen Reiser raufpacken oder was auch immer. Und dann gilt es entsprechend auch, dass ich, wenn mir das System crasht, irgendwie einen Filesystem-Check machen muss. Aber sonst ist mir bisher auch nichts bekannt, dass das irgendwie Probleme gibt.
Also theoretisch können schon Probleme geben, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, das ist ein gutes Argument. Soweit ich das durchgelesen habe, gibt es kein TTS. Kein Transaction Tracking. Das bedeutet, wenn eine Buchung halb ausgeführt wird, dann steht sie eventuell halb auf der Platte. Und das ist natürlich dann nicht so toll, wenn das Zeug ein Encrypted File System ist. Also schon ein Argument, würde ich sagen. Wir hoffen natürlich alle, dass uns Windows nie abstürzt.
Backups machen.
Genau. Okay. Backups sollte ich auch fragen.
Zwischenfrage?
Ja. Also das hängt halt von dem System ab. Wenn du halt ein Krypto-File-System hast, was halt Container macht, was ist zum Beispiel PGP-Disk oder BestCrypt oder so, kannst du einfach eine CD brennen und dir wieder reinholen. Bei anderen Systemen, die direkt auf die File-System-Ebene zugreifen, könnte es schon ein bisschen kniffliger sein. Also du hast ja in der Regel irgendwie bei deinem Backup-Programm heutzutage auch eine Möglichkeit, irgendwie eine Verschlüsselung reinzutun. Das Triple, das Whatever, sind so die Standardoptionen, die mittlerweile auch irgendwie in den kommerziellen Backup-Programmen drin sind. Da muss man halt drauf achten. Es bringt halt genau keinen Sinn, irgendwie seine Platte halt irgendwie verschlüsselt zu haben und dann das Backup unverschlüsselt rumzuliegen. So aus Gesprächen mit Herrn von den Ermittlungsbehörden irgendwie war halt auch so immer die übliche Ansage, naja, also wenn er seine Platte verschlüsselt hat, dann gucken wir nach dem Backup-Tape. So ist halt der normale Vorgang. Da oben war noch eine Frage.
Ja, kannst du was dazu sagen, wie einfach oder auch kompliziert es bei den unterschiedlichen Systemen ist, die Passphrase zu wechseln?
Es hängt tatsächlich sehr von der Software ab, die du verwendest. Also ich weiß nicht, wie es bei diesen Windows- und Linux-Systemen ist. Kannst du nur irgendwie kurz für die macOS-Systeme erklären. Da geht es relativ einfach. Also mit User Interface und Klick, Change Passphrase und fertig. Könnt ihr da noch irgendwie was zu Linux und so sagen?
Ich gucke gerade mal nach. Ich habe sie bisher noch nicht
gewechselt. Okay, dann guck dir das nach und ich mache inzwischen mal weiter irgendwie mit dem, ja, genau, mit dem macOS-Teil. Es gibt ja sozusagen zwei verschiedene macOS mittlerweile. Es gibt einmal macOS 9, was immer noch auf den älteren Rechnern irgendwie verwendet wird. Da ist die beste Option, die es derzeit für Plattenverschlüsselung gibt, PGP-Disk. Das ist irgendwie dieses Tool hier. Ist irgendwie denkbar einfach mit irgendwie Installationsassistent, der dich da durchführt. Man gibt halt an, wohin das File, was die Disk enthalten soll, gespeichert werden soll. Sagt halt, wie groß die sein soll. Ich mache mal eine schöne kleine, damit es nicht so groß wird. Gibt die Passphrase ein. Sagt einem, wie gut die Passphrase ist. Moment, das war falsch. So, da sieht man mal wieder irgendwie, wie dumm diese Passphrase-Quality-Anzeiger sind. Das Passwort ist nämlich irgendwie nur eine lange Reihe von A's. Und dann fängt er halt an. Ach, na okay, gut. Okay, ihr glaubt mir mal, dass es funktioniert. Man mountet das Ding genauso, hat genau denselben Bug wie alle anderen, dass es nämlich zum Schlafenlegen halt irgendwie sich nicht anmountet. Das ist momentan tatsächlich irgendwie das größte existierende praktische Problem bei allen Filesystemen, die mir, also Krypto-Filesystemen, die mir untergekommen sind, dass es halt irgendwie keinen praktischen Unmount gibt. Es gibt irgendwie bei PGP-Disk zumindest irgendwie Unmount-Hotkeys, die kann man hier irgendwie in den Sachen definieren. Hier gibt es hier irgendwie Auto-Unmount und Computer-Sleep. Das funktioniert halt meistens, aber nicht immer. Und das ist halt irgendwie ein bisschen nervig. Vor allen Dingen, wenn man den Deckel zuklappt, sieht man nämlich die Warnung nicht irgendwie, ob jetzt der Unmount gefällt ist oder nicht. Also, naja. Gut. Okay, macOS 9 ist sowieso nicht mehr so lange unter uns, deswegen kurz zu macOS 10. Bei macOS 10 gibt es derzeit noch kein explizites Drive-Encryption-System, was Apple dankenswerterweise eingebaut hat, leider ohne den Source rauszutun. Ist im Disk-Copy, also das ist ein Programm, mit dem man Disk-Images erzeugen kann, eine Möglichkeit bei der Erstellung von neuen Images hier unten zu sagen, ich hätte gern IS-Encryption, also erst 128. Verfahren ist irgendwie simpel. Man gibt halt einfach nur den Volume Name an, sagt irgendwie, als was er speichern soll. Dann legt er das Ding an. Man gibt die Passphrase an. Hier kann man, interessanter Punkt, und zwar hat macOS 10 so eine eingebaute Keychain. Das Konzept ist halt ein Single Lock-On. Die Überlegung dabei ist, wenn du halt viele verschiedene Krypto-Volumes und dergleichen Dinge mehr hast, oder auch Passworte, die halt woanders gespeichert werden, dass du dir die nicht immer alle merken willst, sondern dass du halt sozusagen nicht einmal einloggst und dann halt irgendwie über diese Keychain, also du unlockst deine Keychain und kannst dann halt tatsächlich jedes einzelne dieser Systeme benutzen. Ist ein bisschen gefährlich, weil sozusagen der Gegner nur ein einziges Passwort, nämlich dein Lock-On-Passwort bzw. dein Keychain-Passwort kennen muss. Deswegen sollte man sich immer genau überlegen, was man zu dieser Keychain dazu tut. Es gibt irgendwie Berichte darüber, dass diese Keychain an einigen Stellen nicht so ganz wasserdicht sein soll. Also wie gesagt, deswegen wäre ich da vorsichtig damit, irgendwie diese Keychain zu benutzen. Deswegen mache ich die halt in der Regel aus. Okay, der legt dann halt einfach ein normales Image an. So, was damit? Besser. Huch. Naja, das ist noch so ein bisschen Beta. Ah, jetzt haben wir es. Okay. Und dann habe ich hier einfach auf dem Desktop ist jetzt hier dieses File, da ist es dieses Image drin und wenn ich es gemountet habe, liegt es halt als normales Volume rum. Ich kann es als normales Volume benutzen. Wenn ich das Ding backuppen will, tue ich einfach dieses Image hier auf eine CD oder wo auch immer hin. Wie gesagt, Nachteil, es wird nicht automatisch geunmounted, der Source ist noch nicht bekannt. Also nur die Teile, die halt im Darwin Source drin sind, da kann man sich halt nicht wirklich sicher sein, dass es irgendwie wirklich geheimdienstfest ist. Nach dem, was ich so gesehen habe, ist zumindest irgendwie, wird im System irgendwie nirgendwo das Passwort im Cleartext abgelegt und irgendwie auch die Inhalte die man da reinkopiert, werden nirgendwo im Cleartext abgelegt. Das heißt also, naja, also man kann sich so einigermaßen zumindest irgendwie als User sicher betrachten. Wir hoffen, dass da irgendwie demnächst die normalen, ich sag mal, Loopback File-Encryption-Systeme auch portiert werden, aber es wird noch ein bisschen dauern. OS X ist halt noch nicht so richtig fertig. So. Ansonsten noch eine allgemeine Bemerkung, wo man sich halt immer im Klaren sein sollte, ist, dass Drive-System-Encryption halt immer nur genauso sicher ist, wie irgendwie das Passwort, was man da verwendet. Das heißt also, die Eingabe des Passworts ist halt immer noch die große Schwachstelle, weil die halt in der Regel per Software abgefangen werden kann oder halt, wenn man dann an so Devices wie Keygos denkt, was so zwischen die Tastatur und den Rechner stecken, Keylog-Recorder sind, kann man relativ einfach die Passphrases, die man da verwendet, recorden. Das ist momentan auch der Trend, den die Ermittlungsbehörden folgen, sieht man in den USA sehr deutlich, dass versucht wird, die Passphrase-Eingabe anzugreifen, das heißt also da möglichst zu recorden. Es gibt da gerade diesen einen Fall, wo sie so einen Mafiosi hochgenommen haben, dem sie halt einen Keylogger auf den Rechner installiert haben, also sind eingebrochen bei dem physikalisch in die Wohnung, haben dem Keylogger auf den Rechner installiert und haben dann später die Daten wieder abgeholt und die dann halt im Prozess gegen ihn verwendet, also nachdem sie halt mit den Passphrases seine Mails dekodiert und seine Platte entschlüsselt hatten. Das heißt also, da ist momentan noch die größte Schwachstelle. Es gibt ein paar esoterische Lösungen, wo man halt irgendwie mit zum Beispiel mit so einem Dallas Siegelring oder ähnlichen Hardware-Token diese Plattenverschlüsselung ein bisschen solider macht. Es gibt auch irgendwie Produkte von irgendwie von den üblichen Sicherheitsfirmen, die halt solche Dinge anbieten, zum Beispiel mit einer PC-Card oder mit einem USB-Dongle, die halt diese Drive Encryption ein bisschen härter machen, weil man sozusagen Besitz dieses Dongles plus Eingabe einer Passphrase oder Eingabe eines Keys haben muss. Aber momentan sind diese Dinger weder weit verbreitet noch besonders preiswert zu haben, noch kann man sich sicher sein, dass sie wirklich sicher sind. Das heißt also, die Passphrase gelegentlich zu wechseln, ist auf jeden Fall eine gute Idee und aufzupassen, an welchem Rechner und irgendwie mit welcher Softwareintegrität da man seine Passphrase eingibt, irgendwie ist auf jeden Fall auch eine sehr gute Idee.
Da gibt es zumindest bei Linux gibt es oder bei den Unix-Varianten jetzt gerade bei dem LoopIIS die Variante, das über einen, also diese meine Passphrase über GnuPG dann nochmal zu verschlüsseln. Das heißt also, ich nehme dann GnuPG noch als Zwischenschritt, um meine Passphrase für das Loopback-Device zu erzeugen und kann damit natürlich auch direkt Hardware anbinden, die dann von der Chipkarte zum Beispiel mein Key einliest und umgehe damit genau dieses Problem mit dem Keylogging. Mir wurde gesagt, dass es bei NT mittlerweile auch soweit im System integriert ist, für Smartcard-Geschichten und sowas, das kenne ich aber aus der Praxis nicht genug, um irgendwie sagen zu können, dass es wirklich zuverlässig funktioniert.
Ja, ich denke, das wird das Problem aber auch nicht lösen, gell? Also, das Problem ist ja an sich nicht lösbar, dass, wenn ich nicht sicher bin, dass mein System, das ich verwende, integer ist, dass ich dann auch sicher bin, dass nichts abgefangen wird. Weil natürlich Kommunikation, auch wenn ich einen Hardware-Token habe, Kommunikation mit dem Hardware-Token entsprechend wieder nachvollzogen werden könnte. Genauso wie Hardware-Kommunikation, die meine Hand hier mit meiner Tastatur macht, abgefangen werden kann. Natürlich kann man bei Hardware-Tokens dann irgendwelche Scherze machen, kann mit der Tastatur im Übrigen auch. Nämlich, dass man nicht immer dasselbe Passwort eingibt, sondern vielleicht immer dasselbe Passwort und dann zur Authentisierung zusätzlich noch eine Frage gestellt bekommt und die eben jedes Mal anders beantworten muss, je nachdem, was das für eine Tageszeit ist oder ähnliche Scherze. Aber so richtig ähnliche Dinge kann man eben auch mit Hardware-Tokens machen, aber so richtig sicher wird das wohl nie. Sollte man nicht ganz aus den Augen verlieren. Also ich denke aber, das geht über den Vortrag hier hinaus, weil dieser Vortrag heißt ja, was kann ich tun und nicht, was kann ich nicht tun. So als Anwender. Aber ich möchte nur mal daran erinnern, dass es grundsätzlich schon ein Problem darstellt. Ich muss irgendwie an die Hardware rankommen und da liegt halt grundsätzlich das Problem. Deshalb sind die FBI-Leute jetzt mit ihrem Keylogger schon auf dem richtigen Weg. Dann kann ich natürlich noch gucken, dass auf meinem System nur Prozesse laufen, die ich kenne. Ist sowieso eine gute Idee. Und dann können sie noch den Kern modifizieren. Und ich habe dasselbe Problem wieder. Und ob ich das mag, ist eine zweite Frage. Also so einfach geht's nicht. Aber wir lassen uns überraschen, was dann noch so auf uns zurollt. Die bösartigsten Viren kommen jetzt ja von offizieller Stelle in den USA.
Wobei ihr natürlich bei der Installation irgendwie auch entscheiden müsst, ob er wie viel Aufwand ihr treibt. Das heißt, ob es jetzt irgendwie wirklich darum geht, Paranoia zu schieben oder ob es darum geht, irgendwelchen Leuten kräftig den Spaß zu verderben. Und dabei ist es vor allem wichtig, natürlich dann die Verschlüsselung auch konsequent anzuwenden für alle Daten, weil das beste Verfahren nützt nichts, wenn die Sachen dann doch irgendwo noch in einem Temp-Verzeichnis oder sowas auf der Platte rumliegen.
Zum Thema Datensicherung noch ein letztes, ist mir vorhin eingefallen. Wenn man so ein Kryptografie-Programmchen verwendet, was einem eine Partition in einem File macht, dann sichere doch einfach das gekryptete File auf dem Band.
Ja, oder auch
unverschlüsselt quasi.
Also ich nehme meine Partition, mache ich immer genau 640 MB groß. Die passen dann immer ganz praktisch auf eine CD, werden umbenannt in fuba.avi und dann kann da jemand Spaß mit haben.
Ich habe noch eine Frage. Gibt es ein Produkt, in dem ich eine Wipe Phrase definieren kann? Sprich, wenn die angegeben wird, dass dann die Sachen gewiped werden?
Ja, es gibt, was wir bisher unerwähnt gelassen haben, es gibt da ein, muss man sagen, experimentelles Filesystem, hat den Namen Rubberhose. Was, oder stimmt mir jemand zu, dass es irgendwie alles anderes experimentell ist? Rubberhose ist ein vom Ansatz her ziemlich faszinierendes System, und zwar handelt es sich um sogenannte Deniable Encryption. Man kann mehrere Volumes auf dem Space einer Platte anlegen und die Bits werden statistisch gesehen so verteilt, dass es theoretisch unmöglich ist nachzuvollziehen, a, wie viele Volumes da drauf sind und b, was in diesen Volumes drin ist. Das heißt also, was man damit machen könnte, wenn dieses Filesystem dann eines Tages irgendwie zuverlässig funktionieren würde, wäre zu sagen, dass man sich zum Beispiel, was weiß ich, legt sich halt eine kleine Partition mit seinen Privatpornos darauf an und wenn sie an die Daumenschrauben anlegen, gibt man den Jungs halt irgendwie das Passwort irgendwie für die Privatpornos und dann glauben sie einem vielleicht, dass man irgendwie vorher halt irgendwie so viel Widerstand geleistet hat, irgendwie diese Passphrase rauszutun. Da kann man es tatsächlich auch so einrichten, dass halt irgendwie Partitionen, wenn sie mit einem bestimmten Passwort geöffnet werden, andere Partitionen überschreiben, also dass sie dann tatsächlich irgendwie schrottig werden. In kommerziellen Produkten ist es mir bisher noch nicht begegnet, und auch in Freeware-Produkten noch nicht begegnet, dass man sozusagen spezielle Wipe-Passphrase eingibt. Was man da auch bedenken muss, ist, solange diese, also nehmen wir mal irgendwie eine Ermittlungsbehördensituation an, solange sie nicht wissen, was auf dieser Platte ist, betrachten sie diese Platte erstmal abstrakt als Beweismittel. Und wenn sie aber sehen können, dass, also wenn sozusagen hinterher nachvollziehbar ist, dass irgendwie durch die Passphrase, die du ihnen gegeben hast, irgendwie deine Platte gelöscht ist, dann können sie dir wenigstens wegen irgendwie Vernichtung von Beweismitteln an den Kahn pissen. Das heißt also, man sollte, wenn, dann sollte es... Nochmal? Ja, richtig, wenn du Zeuge bist. Na klar,
aber klugerweise nehmen sie dich erstmal als Zeuge immer mit.
Ja, ja.
Sie wissen schon, warum.
Nochmal? Dieses von Julian Assange, dieses Fallsystem heißt Rubber Hose. Ja, also da könnt ihr mal gucken, irgendwie, vielleicht irgendwie kriegt irgendjemand das ja irgendwie zuverlässig zum Laufen. Soweit ich verstanden habe, ist da seit irgendwie knapp einem Jahr nichts mehr passiert, oder irre ich mich da?
Andreas, weißt du da mehr? Ich weiß den aktuellen Stand auch nicht. www.rubberhose.org. Rubber Hose, so wie Gummiknüppel auf Englisch.
Gibt's noch Fragen?
Rubberhose.
Also was gibt's denn für Lösungen, die auch für mehrere User gut funktionieren? Also bei dem Loopback habe ich ja das Problem zum Beispiel, dass ich sämtliche Images in die FS-Tab eintragen muss oder maximale Beschränkungen auf so und so viele Loop-Devices. Gibt es eine Möglichkeit, ähnlich wie bei CFS, eine funktionierende User-Space-Lösung, die auch mit beliebigen Usern funktioniert. Gibt es da was Schönes?
Naja, du kannst die ganze Partition dann entsprechend nehmen. Also dann können halt alle darauf zugreifen, aber dann eben alle auch.
Nee, also User, dass jeder User seinen eigenen privaten Bereich hat.
Was ist mit TCFS? Der Nachfolger von CFS? Also CFS ist nicht übel, also wir haben jetzt CFS nicht erwähnt, das liegt hauptsächlich daran, dass irgendwie es nicht mehr geklappt hat, dass wir hier noch ein bisschen BSD machen. CFS so, also oder TCFS, guter Einwand, ist ein User Space Daemon für BSD und für SunOS und inzwischen gibt es auch für HPOX und für was weiß ich noch welches kommerzielle Unix. Dieser Daemon verwendet einfach die gleichen Schnittstellen wie NFS und ich kann CFS im Prinzip auf jedes Unix-System portieren, das wofür es ein NFSD gibt und RPC, SunRPC. Und da funktioniert das eigentlich ganz gut, ja, das ist schon ein Argument, weil ich eben dort den Vorteil habe, dass ich eben kein in dem Sinne, gut, das ist eigentlich auch ein Loopback, gell? Aber es ist halt nicht so, dass ich dann meinen Kern irgendwie patchen muss, sondern diese Loopback-Schnittstellen, die gibt es ja schon für NFS. Und man kann es relativ brauchbar für mehrere unterschiedliche User einsetzen. Wobei ich, da ich es nicht wirklich benutze, aber kürzlich gehört habe, hier so rechts neben mir, vielleicht sagst du da noch was dazu mit dem Problem mit dem Speicherplatz.
Ja, also ich hatte mit CFS einige Probleme. Ein Problem ist, dass für jedes File, das man aufgemacht hat, RAM verbraucht wird, so um die 20 Kilobyte. Als ich dann meine 200.000 Mails da reingeschmissen hatte, haben meine 256 MB RAM nicht mehr gereicht. Das zweite Problem ist, dass man da sieht bei CFS, wie viele verschlüsselte Files mit welcher Größe rumliegen und die Größe eines Files kann manchmal schon verdächtig sein. Und deswegen ist es auch ein System, was ich eher nicht benutze, zumal das alte CFS auch nur Single Desk kann.
Gut, wir müssen den Platz räumen für den nächsten Vortrag.
Ein Punkt hätte ich vielleicht noch. Hier hinten. Ist eigentlich egal, wo ich sitze. Meines Wissens kann man die Anzahl der maximalen Loop-Devices fast beliebig erhöhen in der Source. Es ist nur ein festgelegter Wert im Source-Code.
Okay. Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.